Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Einen wunderschönen Nachmittag. Herzlich willkommen hier auf OE24TV. Heute jetzt mit dem OE24TV Insider. Bei mir zu Gast ist jetzt Innenpolitikredakteur Günther Schröder.
Hallo.
Servus. Du, heute treffen sich ja wieder die Parteispitzen zu Koalitionsverhandlungen und großes Thema ist natürlich auch das Budget. Und die Staatsverschuldung ist schon etwas durchgesickert, wo es bei den Verhandlungen vielleicht hakt und wo sich die Parteispitzen einig sind?
Durchgesickert ist fast nichts. Und jetzt ist es, sind die Verhandlungen schon in einer so kritischen oder entscheidenden Phase, dass man auch weder sagt, wann man beginnt, noch wann man aufhört, beziehungsweise wo man sitzt. Die wollen einfach nicht, dass wir Journalisten vor der Tür sitzen und merken, jetzt geht schon 6 Stunden, jetzt geht schon 7 Stunden, da gibt es Probleme. Also man versucht sich jetzt abzukapseln. Die Vermutung ist, dass die sich getroffen haben im Bundeskanzleramt bei Karl Nehammer, denn das kann man recht gut abschirmen dort. Das Parlament ist heute gesperrt, das ist eine Blackout-Übung, das heißt, die haben nicht einmal Strom dort. Also sitzen sie vermutlich im Kanzleramt, tatsächlich nur die drei, Karl Nehammer, Andreas Babler und eben Beate Meindl-Reisinger. Es geht ums Budget, so viel haben wir herausgefunden. Sie sagen, sie sind soweit fertig und es geht nur mehr ums Budget, also das ist natürlich der größte Brocken. Da geht es um einen Sparbedarf zwischen 18 und 24 Milliarden Euro, je nachdem, wie man das anschaut. Und da wird natürlich heftig gestritten.
Also Sie sind dann inmitten einer Blackbox und dann sind Sie nur zu dritt und besprechen dann quasi über das Budget, ne?
Naja, es sind über Silvester die Budgetexperten noch einmal gesessen und haben gerechnet, was welche Maßnahmen bringt. Es gibt da eine Streichliste oder eine Maßnahmenliste des Fiskalrates, die hat ungefähr 100 Punkte, da steht genau drinnen, was weiß ich, Streichung des Klimabonus bringt 2,3 Milliarden Euro und eigentlich könnten die Verhandler da herausnehmen, wie aus einem Supermarktregal die Maßnahmen und sagen, unterm Schluss kommt unten die Summe raus, aber so einfach ist das natürlich nicht, denn jede Maßnahme, jede Streichung, jede neue Steuer führt zu Protesten und deswegen dauert es jetzt auch so lange.
Ja, und welche weiteren Themen sind denn bei den Verhandlungen jetzt im Fokus?
Na, Sie haben am letzten Montag über die sogenannten Leuchttürme geredet. Das sind gut verkaufbare und wichtige Projekte, mit denen diese Koalition da irgendwie ins Fahren kommen soll und weg von dem Image einer Sparkoalition oder einer Notnagelkoalition, wenn man so will. Das sind 5 Bereiche genannt. Darunter fallen halt der Immigrationsbereich, Bildung natürlich, Standort, Infrastruktur, etwas gegen Teuerung und auch Gesundheit. Ich glaube, das waren jetzt alle 5. Und die müssen jetzt mit Leben erfüllt werden. Und da werden halt aus den Untergruppen Ergebnisse herausgefischt und in diese 5 Leuchttürme da gepackt. Mal schauen, wie diese Türme dann leuchten oder ob das eher Leuchtwürmchen sind.
Du hast schon die Teuerung angesprochen. Das heißt, Angst vor neuen Steuern und Teuerungen wächst natürlich. Was braucht denn jetzt eine neue Regierung, um Österreich auch in stabilen Zeiten zu führen, die Bevölkerung zufrieden zu machen und dennoch aus der Verschuldung rauszukommen?
Ja, das ist nicht leicht. Das ist ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Denn jede Sparmaßnahme führt halt dazu, dass das Wirtschaftswachstum ein bisschen geringer ausfällt. Klar, wenn der Staat weniger investiert, weniger Straßen oder weniger Eisenbahnschienenkilometer baut oder wenn er auch nur weniger Radiergummi bestellt, dann drückt das auf das Wirtschaftswachstum. Insofern müssen die Verhandler da sehr aufpassen, dass sie die Wirtschaft auch nicht gleich wieder abwürgen, wobei sie wir derzeit ohnehin in einer Rezession stecken. Also das ist ein ganz schwieriger Bereich. Und was noch dazu kommt, ist, dass das halbe Jahr schon gelaufen ist. Wir haben jetzt den 2. Jänner. Das heißt, wichtige Maßnahmen, mit denen man hätte einsparen können, wie zum Beispiel eine geringere Lohnerhöhung für die Beamte oder ein Streichen des Klimabonus oder auch ein Aussetzen des Ausgleichs der kalten Progression. Ich habe jetzt 3 Maßnahmen genannt, die zusammen 4-5 Milliarden Euro bringen würden. Das ist alles schon gelaufen. Dadurch, dass das neue Jahr beginnt, haben die Beamten schon ihre Gehaltserhöhung. Auch die Pensionen sind schon sehr stark erhöht worden. Das kostet alles enorm Geld. Und durch die langen Verhandlungen haben die 3 Parteien natürlich Zeit verloren. Und schneller wäre gewesen, also wer schnell hätte schon halb gut gespart. Und in dem Problem sind die jetzt.
Ja, ich gebe dir auch Teuerungen dann auch bei Alkohol, ich glaube Tabak und
ja, das ist im Gespräch. Da ist eine sogenannte Sündensteuer im Gespräch. Das hat damit zu tun, dass Tabaksteuer, Alkoholsteuer und auch, muss man sagen, die Mineralölsteuer sogenannte Summensteuer sind. Das heißt, da wird ein fixer Eurobetrag auf 100 Liter Alkohol aufgeschlagen. Und wenn ich das über Jahre nicht verändere, was passiert, wird die Steuer natürlich immer geringer, weil die Inflation das wegfrisst. Und da haben halt die Experten vorgeschlagen, diese Steuern der Inflation anzupassen. Das würde bedeuten, dass Alkohol, Zigaretten und möglicherweise auch der Treibstoff teurer wird. Alles 3 Dinge, die äußerst unpopulär sind. Die Wirte mobilisieren jetzt schon seit Wochen dagegen, dass da beim Alkohol etwas getan wird, weil sie sagen, da geht das Wirtshaussterben noch weiter. Also das ist ein ganz delikater Bereich. Aber ich glaube, am Ende wird das wohl Teil des Pakets sein, denn man braucht einfach diese im ersten Jahr 4 bis dann jährlich 6 Milliarden Euro und die kriege ich nicht nur durch Einsparungen heraus. Also im ersten Jahr, ich würde sagen, ab 1. Juni wird es haarig, da werden wohl Alkohol und Zigaretten teurer.
Ja, die Bevölkerung ist ja auch langsam ungeduldig. Vor 3 Monaten wurde er gewählt. Warum dauert es denn eigentlich so lange, bis Österreich jetzt eine stabile Regierung hat?
Weil taktiert wird, muss man sagen. Also es sind heute, glaube ich, der 95. oder 96. Tag seit der Wahl. Wenn sie es bis 6. Juni nicht schaffen, also 6. Jänner nicht schaffen, bis zum Dreikönigstag, dann kommt diese Regierungsbildung unter den 3 längsten, die jemals erfolgt sind. Also die längste war in den 60er Jahren die Regierung Gorbach-Bittermann. Auf Platz 2 war dann Wolfgang Schüssel und dann käme schon diese Regierungsbildung. Ich habe schon gesagt, taktiert. Das heißt, man hat einmal versucht, über die steirischen Landtagswahlen sich hinweg zu verhandeln. Jetzt auf einmal ist Zeitdruck, weil das Budget bis 15. Jänner praktisch feststehen sollte und am 19. Jänner diese Burgenlandwahl ist und eine Woche darauf am 26. Jänner die Gemeinderatswahl in Niederösterreich, wo immerhin 1,3 Millionen Wählerinnen und Wähler wahlberechtigt sind. Also das ist kein Klacks. Und jetzt versucht man, das halt schnell noch in trockene Tücher zu bringen, aber das ist nicht leicht, weil die 3 Parteien, vielleicht kommen wir noch dazu, ÖVP, SPÖ und NEOS, halt in ihren Positionen sehr weit auseinander liegen.
Ja, und warum lassen sich jetzt eigentlich die Verhandler, also die Parteispitzen, nicht in die Karten blicken? Warum machen Sie das so?
Naja, die haben Angst, dass man einzelne Maßnahmen zerredet. Wenn man jetzt zum Beispiel herauskommt, also es hat sich erfahrungsgemäß gezeigt, man schmeißt den Menschen ein ganzes Paket hin mit ganz vielen Maßnahmen. Da können die Wählerinnen und Wähler einerseits sagen, okay, das ist jetzt gut für uns, das ist vielleicht nicht so gut, also das gleicht sich aus. Würde ich jetzt bei jedem Verhandlungsschritt bekannt geben, die stellen sich hin und sagen, ja, wir haben uns heute geeinigt darauf, die Mineralölsteuer anzuheben, dann gibt es einen Mordsaufstand und die, weiß nicht, die Gewerkschaft, die Wirtschaft und die Bauern rücken aus, um da dagegen zu protestieren und so eine Situation versucht man natürlich zu vermeiden. Auf der anderen Seite, die Feinde dieser Koalition sitzen ja in den eigenen Reihen, im eigenen Bett, wenn man so will. Bei der ÖVP sind natürlich die Wirtschaft der ganz kritisch, die würde lieber mit der FPÖ koalieren und lieber mit der FPÖ weitermachen, weil sie halt befürchtet, höhere Steuern auch die Unternehmen treffen. Und da sagt man, das ist schlecht für den Standort. Also ich die Gefahr, wenn einzelne Maßnahmen bekannt werden, sehr groß, dass dann die ganze Koalition oder dieses ganze Projekt Ampelkoalition sehr schnell endet.
Ja, immer wieder ist die Rede auch vom Platzen eben der Koalitionsverhandlungen. Was ist da dran und welche Optionen gäbe es dann?
Also ich glaube, wir sind inzwischen in einer Situation, wo die fast verdammt sind, dazu irgendwie abzuschließen. Denn wenn diese Koalition nicht zustande kommt, könnte die FPÖ, ÖVP sagen, gut, wir schmeißen jetzt den Karl Nehammer auf und verhandeln mit der FPÖ und machen da irgendeine blau-schwarze Koalition, die sehr wirtschaftsfreundlich ist. Aber meinen Informationen nach hat sich in der FPÖ die Sehnsucht nach einem größeren Wahlsieg durchgesetzt, und alles, was man hört, wird Herbert Kickl, wenn er jetzt in die Gelegenheit kommt, da als Wahlsieger Regierungsverhandlungen zu führen, auf Neuwahlen drängen, denn dann könnte die FPÖ, wenn der statt 28,8% laut den Umfragen 38% erreichen, und das macht natürlich Lust auf mehr, da setzt dann die menschliche Gier ein. Und bei 38-39% kann der Bundespräsident an Herbert Kickl wahrscheinlich nicht mehr vorbei. Und das ist jetzt das Kalkül. Also wenn diese Verhandlungen scheitern, drohen Neuwahlen.
Wie siehst du das? Hätte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungsbildung, also Auftrag eigentlich gleich Herbert Kickl geben sollen?
Das ist eine schwierige Diskussion. Einerseits sagt man, okay, der ist Wahlsieger, der hat ja schon, der hätte die Gelegenheit oder die Chance, eine Regierung zu bilden. Aber Herbert Kickl hat die Chance jederzeit, er könnte jetzt eine Regierung bilden, er könnte jetzt sagen, mit der ÖVP verhandeln. Er will halt Bundeskanzler werden, und weder SPÖ noch ÖVP, noch NEOS, noch Grüne wollen ihn zum Bundeskanzler wählen. Also Herbert Kickl ist da alleine. Das ist ein bisschen eine Opferdiskussion, die da stattfindet. Und auf der anderen Seite, das ist der eine Punkt, und auf der anderen Seite hat sich schon jemals, ist diese Kritik nicht zu Ende gedacht. Wenn der Bundespräsident Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag gegeben hätte, hätte sich Herbert Kickl, Visitenkarten mit dem Titel designierter Volkskanzler drucken können und die ewig diese Verhandlungen oder diese Gespräche oder diese Sondierungen weiterziehen können, bis alles irgendwie aus dem Fugen gerät. Also ich verstehe den Bundespräsidenten, dass er so gehandelt hat, auch wenn man zugeben muss, dass es nicht sehr populär ist.
Am 19. Jänner, am Sonntag, steht ja schon die nächste Wahl an, nämlich Burgenland-Landtagswahl. Dazu gibt es ja auch, einen Wahlkampfauftrag jetzt schon vom amtierenden Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Wie ist so deine Meinung?
Der Hans-Peter Doskozil hat heute seine Plakate vorgestellt. Da steht drauf, einer von uns für das Burgenland. Er kommt da sehr volksnah daher. Ich finde interessant, Kollegen haben darüber gewitzelt, wie stark jetzt die Fotos von ihm da bearbeitet wurden und warum die Wangen so nach vorne treten und warum er da so entschlossen schaut. Aber ich finde interessanter, dass die Partei auf dem Plakat gar nicht mehr vorkommt. Hat Vorbilder. Auch bei Herbert Kickl ist die FPÖ zeitweise verschwunden gewesen. Also bei den Doskozil-Plakaten fehlt die SPÖ, und das ist natürlich recht spannend.
Ja, vielen Dank. Wir reden auch gleich weiter über die Burgenland-Landtagswahl und gehen jetzt in eine kurze Werbepause. Bis gleich.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Einen wunderschönen Nachmittag. Willkommen zurück hier auf OE24 TV. Bei mir zu Gast ist jetzt unser Innenpolitikredakteur Günther Schröder.
Servus. Hallo.
Du, am Sonntag, den 19. Jänner, da stehen ja schon die Landtagswahlen im Burgenland an. Was können wir da dort erwarten?
Naja, die sind jetzt vom politischen Gewicht her eher mittelmäßig. Das Burgenland ist ein sehr kleines Bundesland, aber Hans-Peter Doskozil ist natürlich in seiner Partei ein Politikschwergewicht. Deswegen ist diese Wahl, auch wenn ihm einige in der Bundes-SPÖ vielleicht da etwas Schlechtes wünschen und wünschen, dass er da auf die Nase fällt, ist die Wahl für die SPÖ natürlich sehr wichtig. Die SPÖ hat 3 Landeshauptleute, Michael Ludwig in Wien, Peter Kaiser in Kärnten und eben Hans-Peter Doskozil. Und da sollte dieses Bundesland nach Möglichkeit nicht verloren gehen. Hans-Peter Doskozil regiert mit absoluter Mehrheit. Er hat 19 von 36 Mandaten im burgenländischen Landtag. Er hofft, diese Mehrheit zumindest nicht so weit zu verlieren, dass gegen ihn eine Landesregierung gebildet wird. Das wurde heute auch als Wahl, als Parole, also als Wahlziel ausgegeben. Das 18. Mandat muss erhalten bleiben. Das würde bedeuten, dass gegen die SPÖ kein Landeshauptmann oder Landeshauptfrau, aber in dem Fall gehen es ja eh nur um Männer, also kein Landeshauptmann gewählt werden kann. Und denn die Gefahr besteht, dass er das verliert, wenn nämlich die Grünen aus dem Landtag fallen und die SPÖ die absolute verliert, dann droht eine blau-schwarze Mehrheit mit dem Norbert Hofer auf der einen und dem Christian Sagals auf der anderen Seite. Und die würden möglicherweise Doskozil dann abwählen und dann ist er weg.
Ja. Seit heute ist er ja offiziell in den Wahlkampf gestartet, der amtierende Landeshauptmann im Burgenland, Hans-Peter Doskozil. Was sagst du zu seiner Plakatkampagne, ein Burgenländer wie wir?
Naja, der versucht natürlich sehr volksnah rüberzukommen. Hans-Peter Doskozil war einmal Polizist oder Gendarm hieß das damals und er war dann Polizeidirektor in Burgenland. Da hat er sich halt profiliert während der Flüchtlingskrise. Wir erinnern uns, wie diese vielen Asylwerber gekommen sind und auch die toten Asylwerber in dem LKW gefunden worden sind. Da war er dann schon auf den Sprung, dann ist er Verteidigungsminister geworden. Also er hat da immer einen sehr volkstümlichen Auftritt gehabt. Er ist der einzige SPÖ-Politiker, der Drähte zur FPÖ stets hatte und auch die gepflegt hat, muss man sagen. Er hat dann eine Koalition von Hans Nissl eben mit der FPÖ übernommen. Also er ist da in der SPÖ ein bisschen ein wie soll ich sagen, ein besonderer Typ und er geht gern runter von der Parteilinie und löckt da gegen den Stacheln und macht da sein eigenes Ding. Das kann er gut machen, es ist ein kleines Bundesland, wie gesagt, aber die SPÖ muss, glaube ich, schauen, dass sie diesen Landeshauptmannssessel da behält.
Wer kann Ihnen ganz gefährlich werden bei der Landtagswahl?
Norbert Hofer. Die FPÖ war vor 5 Jahren nur drittstärkste Partei. Alle Umfragen sagen, dass die raufschnalzen jetzt von 11, ich glaube 11 auf bis zu 25-30%, also das, was sie schon bei der Bundeswahl hatten. Wenn das Wahlergebnis so kommt wie die Umfragen, dann würde Hans-Peter Doskozil die Mehrheit verlieren. Norbert Hofer hat schon gesagt, er ist nicht gekommen, um der Zweite zu werden. Er will da auch Landeshauptmann werden, wenn das irgendwie geht. Und das würde gehen, wenn die Grünen aus dem Landtag fliegen und er mit Hilfe der ÖVP Landeshauptmann wird. Die ÖVP würde das gerne machen. Im Burgenland sind die SPÖ und die ÖVP so verfeindet wie in keinem anderen Bundesland. Und das ist eine jahrzehntelange Feindschaft. Die reden nicht miteinander, die beschimpfen einander nur. Also da ist die FPÖ in einer guten Position, mit beiden zu können. Entweder Norbert Hofer schafft halt diese 18. Mandat nicht zu brechen, dann könnte er natürlich jederzeit mit Hans-Peter Doskozil zusammenarbeiten oder er lässt sich selber zum Landeshauptmann wählen. Und man kann jetzt schon sagen, in irgendeiner Form ist die FPÖ ohnehin jetzt schon wieder Wahlsieger von diesem 19. Jänner.
Wer könnte denn neben Norbert Hofer auch noch, den Posten streitig machen vom Herrn Paar?
Nein, ich glaube, da ist nur Norbert Hofer möglich. Christian Sagatz ist ein EU-Abgeordneter und jetzt seit längerer Zeit, seit mehreren Jahren schon ÖVP-Obmann, aber der hat sich da nie zurechtgefunden. Ein EU-Abgeordneter ist die meiste Zeit in Brüssel. Das ist auch sehr schwierig. Und die ÖVP hat ohnehin Schwierigkeiten an sich schon im Burgenland. Das ist ein schwieriges Pflaster auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich die ÖVP derzeit im Abwehrtrend, Abwärtstrend. Alle Wahlergebnisse, die jetzt sind, bei allen Wahlen, die werden verglichen mit Wahlergebnissen, die unter Sebastian Kurz erzielt wurden vor 5 Jahren. Und da kann die ÖVP nur verlieren. Und das ist natürlich sehr schwer.
Also am Sonntag, den 19. Jänner, Landtagswahl im Burgenland. Und eine Woche dann darauf, am 26. Jänner, stehen dann die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Und was kannst du da darüber erzählen?
Naja, 280.000 Wahlberechtigte im Burgenland, 1,3 Millionen in Niederösterreich am 26. Jänner. Noch Fragen? Diese Wahl ist extrem wichtig. Vor allem, da geht es an die Kernsubstanz der ÖVP in Niederösterreich, der mächtigsten ÖVP-Landespartei des Landes. Johanna Mikl-Leitner ist schon entsprechend nervös, schon seit Wochen. Da drohen in ganz wichtigen Gemeinden Verluste. Zweimal nur war die ÖVP seit dem Zweiten Weltkrieg unter 50% bei Gemeinderatswahlen. Das war einmal 2005 und ich glaube einmal 1995. Ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, aber das ist ganz selten und sie drohen diesmal ein drittes Mal unter die 50%-Marke zu fallen. Und die Bürgermeister sind die Machtzentrale der ÖVP in Niederösterreich. Von denen geht alles aus. Die mobilisieren bei Bundeswahlen, die mobilisieren bei Landeswahlen, die müssen bei Laune gehalten werden. Und die ganze Politik der niederösterreichischen ÖVP ist ausgerichtet darauf, die Bürgermeister mächtig zu halten. Und deswegen zittert Johanna Mikl-Leitner vor einem neuerlichen Wahlsieg der FPÖ. Wobei man sagen muss, eine Gemeinderatswahl ist ein bisschen was anderes wie eine Landtags- oder eine Nationalratswahl. Da geht es um den einzelnen Bürgermeister, der muss das in seiner Gemeinde eigentlich richten. Und nur wenn die serienweise verlieren, dann muss sich auch Johanna Mikl-Leitner möglicherweise das warm anziehen.
Man muss sich da auch warm anziehen vor der FPÖ, oder?
So ist es. Die FPÖ hat heute eine Art Wahlkampfauftakt in Wiener Neustadt gemacht. Wiener Neustadt ist eine Stadt, die erst vor 10 Jahren von der SPÖ umgedreht wurde mit einer ganz komischen Koalition aus ÖVP, ÖVP, FPÖ und die Grünen haben damals mitgeholfen, den SPÖ-Bürgermeister da vom Thron zu stoßen. Also das war eine ganz, ganz wichtige und ganz entscheidende Sache. Und Klaus Schneeberger ist jetzt noch Bürgermeister und der zittert halt ein bisschen, dass da die FPÖ auch in seiner Stadt die Mehrheit bekommt. Und die FPÖ hat heute den Wahlkampfauftakt ganz logisch in Wiener Neustadt gemacht. Dort sind sie stark und dort könnte es sein, dass da sich was bewegt.
Das heißt, in Wiener Neustadt ist quasi dann dort die FPÖ-Hochburg, kann man sagen, oder?
Das ist eine Hochburg. Udo Landbauer, der Landesparteichef von der FPÖ Niederösterreich, ist aus Wiener Neustadt. Der ist dort in die Schule gegangen. Der hat dort diese umstrittene Burschenschaft mit dem Liederbuch besucht. Also der kommt von dort und das ist ein wichtiger Punkt für die FPÖ.
Und welche Partei könnte jetzt dann auch noch bei der Gemeinderatswahl mitmischen?
Naja, jede Stadt halt hat ihre unterschiedlichen Gegebenheiten. Ich glaube, dass sich die Sache sehr für die ÖVP ist das entscheidend. Die anderen spielen da eigentlich keine Rolle. Der SPÖ kann das wurscht sein. Die hat zwar in einigen Gemeinden den Bürgermeister, aber das ist die Wahl der FPÖ Niederösterreich. Und das ist auch der Grund, warum Johanna Mikl-Leitner so einen Druck auf die Koalitionsverhandlungen ausübt. Sie richtet faktisch jedes Wochenende den Verhandlern aus, was sie tun müssen. Und sie sollen wirtschaftsfreundlicher sein, sie sollen mehr Arbeitsplätze schaffen, sie sollen jetzt da die Steuern senken. Und bitte von Sparen wollen wir da jetzt nichts hören. Also Johanna Mikl-Leitner, die niederösterreichische ÖVP, ist da wirklich, wirklich sehr, sehr nervös. Und es hat sogar Streitereien in der niederösterreichischen Koalition zwischen ÖVP und FPÖ gegeben, um das Asylrecht, um verschiedene Dinge. Also da kracht es jetzt auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, nach der Wahl wird sich das schnell wieder einrenken.
Da wird sicher auch ein heißes Thema wahrscheinlich die Migration sein.
Bei der Gemeinderatswahl geht es meistens um lokale Themen. Da geht es um, welche Straße werde ich gebaut, brauche ich einen Kindergarten, will ich einen Sportplatz oder mehr Kindergärtnerinnen haben. Das sind solche Themen. Themen vorherrschend. Allerdings die schlechte Wirtschaftslage und auch das Thema Migration und auch diese Opferrolle der FPÖ auf Bundesebene gibt halt der FPÖ eine gute Ausgangsbasis, jetzt unabhängig davon, welcher Kindergarten in der Gemeinde jetzt gebaut wird. Also die Grundstimmung ist schon sehr FPÖ und wenn die werden wohl zulegen.
Ja, vielen Dank für diese politischen Einblicke.
Gerne.
An unseren Innenpolitikredakteur Günter Schröder. Wir melden uns dann gleich wieder nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.